Wir sind im Matthäusevangelium bei Kapitel 12, heute von Vers 38 bis 42. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es vorteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und sie, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Wir haben hier eine ganz einfache Sache, und zwar, ihr wisst ja, dass der Herr Jesus uns die Grundsätze, die auch fürs Gemeindezeitalter geltet, einfach hier mitteilt. Und wenn man den Text jetzt ganz einfach liest, dann sieht man 2 Dinge. Man sieht einmal, dass dieses, und er nennt es ein ehebrecherisches und ein böses Geschlecht, Zeichen will. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. In 1. Korinther 1, 22 zeigt uns die Bibel, und jetzt sind wir wieder beim Unterschied von Israel und von der Gemeinde. Da zeigt die Bibel: Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Das ist also eine ganz einfache Sache. Der religiöse Mensch, und dafür steht auch hier Israel, der will Zeichen. Und der Herr Jesus sagt klipp und klar, es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Und der stellt jetzt dagegen. Ich greife mal jetzt nur das eine raus. Das zweite ist, gehört genauso dazu, tut Buße und glaubt, ist der große Block, den der Herr Jesus weitergibt. Und er sagt hier praktisch, die Leute von Ninive, die ja von Gott her vollständig unter dem Gericht waren und erledigt waren, sie taten Buße und sagt, und hier ist einer, der größer ist als Jona, und sagt, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Also er zeigt, selbst dieses gewaltige Geschehen im Alten Testament war so, dass es, obwohl der Herr Jesus noch nicht auf der Erde war, obwohl der Heilige Geist nicht ausgegossen war, obwohl, und jetzt muss man natürlich sagen, zur Zeit Jesu war der Heilige Geist in ihm, die Bibel sagt, Gott hat ihm den Geist nicht nach Maß gegeben, dass er hier letztendlich der ist, wo die Bibel davor sagt, einer ist hier, der größer ist. Also, wenn sie dort Buße getan hätten, wie viel mehr hätte sie jetzt Buße tun müssen und glauben? Das wäre normal gewesen. Und der zeigt ihnen halt und sagt, weil ihr böse, weil ihr ehebrecherisch seid, wollt ihr nicht Buße tun und nicht glauben, sondern ihr wollt ein Zeichen. Und ich habe jetzt mal die 2 Blöcke rausgegriffen. Das Buße tun, glaube ich, eine Folge, das sehen wir nachher bei Markus 1. Und auch diese Zeichen. Und das ist etwas, das uns immer wieder im Reich Gottes begegnet. Wir haben in der Kirchengeschichte immer wieder Epochen, wo die Gläubiger, weil sie die Schrift nicht verstanden haben, sie haben Zeichen und Wunder gesucht, wo Gott keine gibt. Und dann wird es gefährlich. Zum Beispiel Hebräer 2, Vers 3 und 4 sagt etwas. Wenn man jetzt die Bibel ganz einfältig liest, dann sagt die Bibel hier, und zwar, es geht um die große Errettung, die man nicht missachten darf. Jetzt erklärt der Text. Diese Errettung wurde zuerst durch den Herrn verkündigt. Johannes 3, 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Also der Jesus hat die Errettung verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das sind die Apostel, das sind die Augen- und Ohrenzeuge, das sind die, die der Jesus gesehen haben, das sind letztendlich die Leute, die der Apostel sind. Und er sagt klipp und klar, wobei Gott sein Zeugnis gab, der Vater im Himmel hat also 2 Zeugnisse praktisch gegeben, es ist ein Gesamtzeugnis, aber es hat 2 Teile, mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen. Und jetzt haben wir genau das, was hier das Thema ist, Zeichen, Wunder, Kräfte, also auch kranke Heilung, Tote steht auf, es geschehen gewaltige Dinge. und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jetzt, wenn man die Bibel ganz einfach liest, da steht, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, zu wem? Zum Jesus, wir haben das ja gesehen, er hatte die drei große Zeichen des Messias. Er konnte einen Aussätziger reinigen, er konnte einen Dämon austreiben, wenn jemand besessen war und damit auch stumm. Und er konnte einen Blindgeborenen heilen. Das sind die drei großen messianischen Zeichen gewesen. Aber er hat auch Tote auferweckt. Er hat jede Krankheit geheilt. Er hat gewaltigste Zeichen und Wunder getan, genauso wie es der Hebräer sagt. Die Apostel, der 2. Korinther 12, Paulus sagt das klipp und klar. Er sagt nicht, die Gläubigen werden das haben. Da wird dann immer auf Markus 16 verwiesen. Geht aber in dem Fall nicht. Und zwar, da sagt er, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. In aller Geduld, mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen. Das sind genau die drei Blöcke. Also das, was Hebräer 2, 3 und 4 sagt, was der Jesus hatte, was die Augen oder Ohrenzeuge hatte, ist genau das, was er hier sagt, das war die Zeichen der Apostel. Und jetzt sieht man gewaltige Dinge, Markus 16 zum Beispiel, wenn man das jetzt trotzdem noch reinzieht, obwohl es eigentlich gar nicht auf dem Zettel ist, aber ist vielleicht trotzdem wichtig, da sagt der Herr Jesus, diese Zeichen, Vers 17, werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das steht hier in die Evangelien. Aber jetzt kommt wieder diese ganz wichtige Regel der Bibelauslegung. Wenn ich etwas wissen will über auch diese Zeichen, dann muss ich alle Bibelstellen, die Zeichen und Wunder betreffen, aufschlagen. Und dann sehe ich plötzlich etwas, dass das, was der Jesus hier sagt, das wird die begleiten, die zum Glauben kommen, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass der Hebräer ganz klar sagt, aber diese Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen sind beschränkt auf die Zeit Jesu und auf die Zeit danach, nämlich der Apostel. Er zeigt ganz klar, die zwei, bei denen gibt es Gott. Die Bibel sagt nicht, da gibt es hinterher. Das ist interpretiert. Das geht nicht. Wenn man jetzt wissen will, welche Kräfte, Zeichen und Wunder tut, dann muss ich die Lehrbriefe studieren. Dann sehe ich, dass Gott immer noch Wunder tut, wenn er will. Dass Gott immer noch Kranke heilen kann, wenn er will, aber nicht mehr wie zur Zeit der Apostel. Nur ein Beispiel, das ist für mich so dramatisch gewesen. Der Apostel Paulus und die anderen Apostel, die konnten Zeichen und Wunder tun. Die haben teilweise mit einem Taschentuch geheilt. Apostelgeschichte, Malta, da ist jemand krank. Paulus geht hin, legt ihm die Hände auf, betet und er ist gesund. Das war völlig normal. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn die Epoche der Zeichen und Wunder wirklich auf die Zeit Jesu und auf die Zeit der Apostel von Gott her in dieser spektakulären Weise. Also nochmal, Gott kann alles noch tun, wenn er will. Aber so spektakulär, dass ein flächendeckender Zustand ist und der Normalfall, das ist nicht mehr der Fall. Und wenn das hier gemeint ist, dann ist auch klar, dann muss, wenn die Apostelzeit zu Ende geht, müssen die Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen zu Ende gehen. Und das könnt ihr in der Bibel ganz einfach nachgucken. Ihr müsst mal gucken, was zum Beispiel Timotheusbriefe, das sind die letzten Briefe des Paulus, bevor er stirbt. Guckt in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel konnte Paulus, 2. Korinther 12, sich selber nicht heilen, weil er sagt, man denkt, dass er Augenleide war. Er konnte Trophimus nicht heilen. Er konnte Timotheus nicht mehr heilen. Wird etwas, der Mann, der sogar mit dem Taschentuch heilen konnte, der gewaltigste Heilkräfte hat, als die Apostelzeit zu Ende geht, kurz vor seinem Tod, muss er zum Timotheus sagen, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen. Er sagt nicht, ich gebiete im Namen Jesu dem Geist der Krankheiten, du bist gesund. Sagt er nicht. Sondern sagt, trinke Wein um deines kranken Magens willen. Bei Trophimus sagt er, er war todkrank. Er sagt nicht, ich habe der Krankheit geboten, ich habe die Hände aufgelegt, ich habe Zeichen und Wunder getan. Er sagt, Gott hat sich erbarmt, dass ich nicht noch mehr Trübsal hatte. Und da beginnt bereits die Gemeindezeit. In der Gemeindezeit ist einfach so, da hat Gott diese Zeichen und Wunder nicht mehr als den Normalfall. In 2. Korinther 5, 7 steht, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das heißt, das Schauen, das 2. Korinther 5, 7, diese Stelle, die hat der Herr letztendlich genommen und als den Normalzustand erklärt. Jetzt ist der Glaube das Entscheidende, nicht mehr das Schauen. Die Leute kommen da nicht mehr durch die Zeichen zum Glauben, sondern durch die Verkündigung. Die Bibel sagt, Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung kommt aus dem Hörer auf das Verkündigte. Das heißt, Gott hat während der Zeit, nach der Apostel, die gesamte Gemeindezeit, apostelische Sonderzeit gewesen, praktisch, ich sage mal so, der Auftakt, der Anfang. Und sobald es normal wird, die gesamte Gemeindezeit ist geprägt von Glauben, nicht mehr von Schauen. Und darum spielen die Zeichen hier keine Rolle mehr. Ich sage es euch ehrlich, wenn neben mir jemand tot auferweckt, beeindruckt mich nicht. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil mich beeindruckt es mehr, wenn das Wort Gottes verkündigt wird und ein Mensch kommt plötzlich zum Glauben. Das ist das größere Wunder. Das ist das, was Gott jetzt will und gegeben hat. Und trotzdem kann Gott Wunder tun, wenn er will. Wir haben es auch schon erlebt in unserer Gemeinde, dass Leute, wo man aufgegeben hatte, plötzlich auf Gebet hin wieder regeneriert wurden. Aber bei anderen hat Gott das Gebet nicht erhört und sie sind heimgegangen. Und das ist eben der Wille Gottes. Wir können über Gott nicht bestimmen. Die Gemeinde, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, die Gemeinde sagt klipp und klar, für sich, sie sind Sklave Jesu Christi. Ein Sklave, dem widerfährt immer das, was sein Herr will. Das heißt, wir sind vollkommen Wille Gottes unterworfen. Wir können da von Gott nicht fordern, dass er hier bestimmte Wunderzeichen oder Kraftwirkungen gibt, wenn er es nicht ausdrücklich sagt. Er sagt zum Beispiel, dass er manche Kraftwirkungen immer gibt. Das ist Epheser 1, 17 bis 19. Diese Kraftwirkungen des vollkommenen Opfers, ich bin mit Christus gekreuzigt, die Reinigung von Sünder, alle diese Kraftwirkungen, die gibt er immer, sagt er aber. Aber die andere Kraftwirkung, zum Beispiel das Krankheit wirkt, gibt er nicht immer. Das kannst du nicht verstehen. Und manchmal muss man sich einfach unter die Hand Gottes beugen und sagen, du machst keinen Fehler, das gehört zu deinem Ratschluss, dein Wille geschehe. Und Paulus hat ja von Gott gefordert, dass er geheilt wird in 2. Korinther 12. Und er sagt klipp und klar zu ihm, es ist so, meine Gnade muss für dich reichen. Und er hat es gebraucht. Ich habe es auch mal erlebt, wo ich krank war und ich habe es gebraucht. Das muss man einfach sehen, das muss man Gott überlassen. Also die Zeichen sind nicht mehr der normale Fall. Und Johannes 20 ist auch interessant. Und zwar, es beginnt bei 29 bis 31. Jesus spricht zu ihm, Thomas, glaubst du, weil du mich gesehen hast? Glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Das ist der Normalzustand. Noch viele andere Zeichen tat Jesus, Hebräer 2, Vers 3 und 4, er hatte die Zeichen, nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese, also was im Bibeltext steht, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, Gott hat einen Teil dieser Zeichen und Wunder aufschreiben lassen, und dass jetzt in der Gemeindezeit jeder, der das liest, durch das Lesen zum Glauben kommt. Das ist eine ganz andere Ebene. Und damit bist du nicht mehr vom Menschen abhängig, sondern vom Wort Gottes. Aber jetzt sagt natürlich die Bibel, in der Endzeit wird etwas Furchtbares passieren. Ist auch passiert teilweise schon. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 9. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, und unsere Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da, ist die Wiederkunft Jesu. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Und da steht vorher bei der Wiederkunft, Episynagoge, unser Hinaufversammeln zu ihm, also Entrückung. Denn es muss unbedingt zuerst vor der Entrückung der Abfall kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens, ist der Antichrist. Weißt du, jetzt kann ich ein 10-jähriges Kind diese Bibelstelle lesen lassen und dann frage ich ihn, was ist die Bedingung, dass die Wiederkunft Jesu geschieht, dass wir zu ihm hinaufversammelt werden, schreibt der Gläubige. Was ist hier letztendlich die Bedingung? Und es ist so, er sagt, unsere Vereinigung mit ihm, das ist die Entrückung. Und da sagt die Bibel klipp und klar, es kann nicht geschehen, es sei denn, und die Bibel sagt klipp und klar, es muss zuerst der Abfall kommen und der Sohn der Sünde geoffenbart werden, der Antichrist. Also ganz klare Aussage. Wisst ihr, wenn ich heute sehe, heute wird überall erklärt, die Entrückung ist bei Offenbarung 4, die ist vorher, bevor was passiert. Die Brüder aus dem Osten haben mir gesagt, viele eurer Lehren sind Wohlstandslehren. Sagt, wenn du in der Verfolgung bist, hast du solche Lehre nicht. Weil, sag heute mal, einem Mensch, der 10 Jahre schon halb tot gequält wird, 10 Jahre lang im KZ in Nordkorea, du wirst entrückt, bevor das Geringste passiert, was der dir erzählt. Das kann man leicht lehren, wenn man in einer Wohlstandsgesellschaft wie wir im Westen lebt. Da kannst du das leicht lehren, ist überhaupt kein Problem. Wir wissen natürlich nicht, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wir wissen nicht, wann die Entrückung ist, die wissen wir nicht, die wird plötzlich kommen. Aber eins ist klar, wenn ein Mensch heute stirbt, dann ist der Tag seiner Entrückung. Ist überhaupt keine Frage. Von daher ist es so, ich muss immer bereit sein, weil ich nie weiß, wann ich sterbe. Keiner von uns weiß, ob er heute lebend diesen Saal verlässt. Weiß niemand. Insofern muss ich bereit sein, jetzt. Immer. Egal, wann die Entrückung ist. Ist überhaupt kein Thema. Aber es geht um was anderes. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst vor Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war, und ihr wisst nun, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Da heißt dann, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt noch zurückhält, aus dem Weg sein. Das ist ein gefährliches Wort. Es mesogenetai, das heißt im Griechischen genauso, du kannst sagen, der muss jetzt weg sein, aber es heißt genauso, der muss hervorgekommen sein. Und ich verstehe die Stelle so, wenn die Gesetzlosigkeit auf dem Höhepunkt ist, kommt aus der Gesetzlosigkeit der Antichrist und das löst dann auch die Entrückung aus. Also das heißt zu Deutsch, der Gesetzlose muss geoffenbart sein. Dann sagt die Bibel, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das ist alles Kontext. Aber jetzt kommt das, wo ich drauf raus will. 9. Ihn, also der Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen, jetzt kommen die 3 wieder, Kräfte, Zeichen und Wunder. Das sind genau die drei Blöcke, manchmal wird es ja ein bisschen anders betitelt, aber im Grundsatz sind es die 3 Blöcke, die in Hebräer 2, 3 und 4 bei der Apostel waren. Also kann man das ganz einfach zusammenfassen und kann sagen, die echten Zeichen der Apostel waren zu deren Zeit vollständig vom Heiligen Geist gewirkt, von Gott gewirkt, echt und haben funktioniert. Und dann kommt nicht mehr die Zeit der Zeichen und Wunder nach der Zeit der Apostel, sondern kommt die Gemeindezeit, wo es durch Glaube geht. Und das ist auch so gewesen. Wenn ihr Kirchengeschichte studiert, seht ihr, dann haben wir die Zeit des Glaubens. Es ging um den Glaube. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Predigt aus dem Wort Gottes. Also was stand im Mittelpunkt? Das Wort Gottes und die Verkündigung. Das war die ganze Kirchengeschichte so. Und jetzt plötzlich, Großteil der Kirchengeschichte, plötzlich sagt die Bibel, am Ende, bevor der falsche Messias kommt, nämlich der Antichrist, werden betrügerische Kräfte, Zeichen und Wunder wieder im Mittelpunkt stehen. Jetzt erklärt er das. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, wenn sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hättet gerettet werden können. Wisst ihr, was das heißt? Die sehen die Zeichen, die verlassen sich auf die Zeichen, sind aber falsche Zeichen. Würden sie sich aufs Wort Gottes verlassen und das, was gepredigt wird, kämen sie zum Glauben. Wenn sie aber die Wahrheit nicht wollen, sondern die Sensation, aus dem Grund gehen sie verloren. Das ist das Drama drin. Darum ist das Thema, was der Jesus hier anspricht, Zeichen und Wunder, nicht harmlos, sondern höchst gefährlich. Wisst ihr, mir ist lieber, dass ein Mensch ganz allein, wenn er Bibel liest, zum Glauben kommt und durchbricht, zum Heil, das ist 100-mal echter, als wenn er ihre Großveranstaltung, wo Emotionen sind, wo vielleicht auch Gefühle sind, wo vielleicht sogar Zeichen und Wunder geschehen, wenn der dann zum Glauben kommt. In der Endzeit muss schon mit rechnen, dass Betrug ist. Sind wir einfach ganz nüchtern. Wir müssen die Leute das Wort Gottes bringen, müssen das Wort Gottes verkündigen und müssen ihnen zeigen, dass der Heilige Geist immer wirkt, dass man an den Herrn Jesus glaubt und das, was er gegeben hat, im Glauben annimmt. Das ist die Regel. Und das ist auch das, was der Jesus uns hier zeigt. Er sagt, es ist ein ehebrecheres Geschlecht. Ja, Entschuldigung, wenn die ein ehebrecherisches Geschlecht waren zur Zeit Jesu, ja, was sind wir denn? Ich sage es mal ganz hart, wir sind schlimmer wie Sodom und Gomorra. Also wenn ich sehe, was da wieder alles abläuft, heute kommt in der Zeitung ein Artikel, im Teilort von Balingen, man denkt schon, jetzt hast du dich ja verlesen, da steht dann, man hätte praktisch den Heiligen Geist von der Kanzel flattern sehen. Also das, was sich Christenheit nennt, also das, was teilweise die Großkirche macht, das ist so eine Gotteslästerung und solche Dinge, das kannst du in Worte nicht fassen. Wisst ihr, und das ist noch die fromme Welt. Und die gottlose Welt, die lebt ja nur in dem, was Gott verboten hat. Beate hat mir heute wieder erklärt, da ist ein Bericht gekommen, wie verderbt und wie brutal die Gewalt und wirklich Extremsexualität oder wirklich Sexualität auf diesen Smartphones, auf diese Handys der Normalfall ist. Und ich sage was Drittes dazu, was man meistens nicht nennt, Okkultismus. Das ist nämlich genauso schlimm. Das heißt, du hast Okkultes, du hast radikale Gewalt und du hast wirklich völlige Unmoral, hast du als Normalzustand. Das hat Sodom und Gomorra nicht gehabt. Das waren zwei Städte, die verdorben waren. Aber wir haben das als Normalzustand. Alles, was bei Sodom und Gomorra, auch bei den Städten noch, die Leute zum Entsetzen gebracht hat, wo einer dieser Bewohner sogar bereit war von einer Stadt, wo das auch war, die auch verseucht waren von diesem sodomitischen Geist, da sogar seine Mädchen, denen seine Unberührte ausgeliefert hätte, was ja ein totaler Skandal ist. Aber dem war es noch klar, das geht nicht, was die wollen. Ist heute Normalfall. Heute ist alles normal. Also wir sind schlimmer wie Sodom und Gomorra. Und wenn es ein ehebrecherisches Geschlecht gab, dann uns. Und diese total verderbte Gesellschaft, auch die Leute, auch die Halbfromme, auch die Leute, die nicht wiedergeboren sind, die werden diesem antichristlichen Geist vollständig auf den Leim gehen. Die haben keine Chance. Das ist nur eine Chance, das Wort Gottes und der Glaube an den Herr Jesus. Das ist das Einzige, was uns rettet. Von daher, darum sagt der Jesus in Offenbarung 3, ab 8, 9, 10, sagt er, ich habe dich bewahrt vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Da steht Ökumene, das ist immer die Zivilisation. Er sagt, also über die gesamte Zivilisation kommt eine riesige Verführung. Und er betont, ich habe dich bewahrt, weil du mein Wort bewahrt hast. Wir haben nur eine Chance. Das, was Jesus hier zeigt, wir dürfen nicht nach Zeichen und Wunder gehen, wir dürfen nicht nach Spektakulärem gehen, sondern nur nach Jesus allein. Wisst ihr, heute treten Verführer auf, die sind hervorragend geschult. Ich habe es mitgekriegt, dass der Vatikan teilweise die Leute schult, dass sie, wie sie mit den Protestanten umgehen sollen. Und die Jesuiten vor allem sind ja nur gegründet worden, die haben einen Schwur geleistet, um der Protestantismus auszulöschen. Wissen, da treten dann Leute auf, die wissen, wie wir Versammlung halten. Da sitzen vielleicht Leute am Sonntag bei uns in der Versammlung drin und hören zu. Und die wissen, wie die Evangelikale sich benehmen. Die setzen sich aber auch zu der Pfingstlerei, die setzen sich zu der Adventisterei, die setzen sich letztendlich auch zum Zeuge Jehovas rein, die setzen sich zum Pietisterei, die setzen sich zu aller Reihe. Und dann können sie die Leute letztendlich bearbeitet. Und zurzeit gibt es eine große Bewegung, die kommt aus der katholischen Kirche raus. Da wird das so gemacht, wie es bei den Evangelikalen, und zwar bei der Gemeindewachstumsbewegung, bei der Erweckung ist. So, man hat alle Elemente. Aber dahinter ist Katholizismus. Die katholische Kirche hat ein Dogma, nur Heil in der katholischen Kirche. Du kannst nicht gerettet werden ohne katholische Kirche. Die katholische Kirche hat gelehrt, dass praktisch Maria schon unbefleckt empfangen worden ist, dann heißt es, Maria war schon unbefleckt. Das bedeutet, dass der Jesus nicht ins Fleisch gekommen ist, sondern in die Unbefleckheit der Maria. Und die Johannesbriefe sagen, das ist der Geist des Antichristen. Sie sagen, der Stellvertreter auf Erde ist der Papst, der Stellvertreter auf Erde ist der Heilige Geist. Wisst ihr, sie sagen nicht das Wort allein, sondern das Wort und die Tradition. Und es steht im Tridentinischen Konzil, das ist die Antwort des Katholizismus auf die Reformation, steht klipp und klar, verflucht sei, wer sagt, er sei seines Heils gewiss, müsst ihr euch mal vorstellen. Wisst ihr, und wenn jetzt solche Bewegungen plötzlich für die Leute interessant werden, vielleicht sogar Zeichen und Wunder haben und wunderbare Dinge tun, muss ich sagen, da gibt es für einen Gläubigen bloß eins, Finger weg, zurück zum Wort Gottes, zurück zum Herr Jesus allein, zu dem zurück, was geschrieben steht, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das ist das Überleben drin sein. Da ist es halt klipp und klar, dieses ehebrecherische Geschlecht, die haben keine Chance. Und so wird dieses ehebrecherische Geschlecht keine Chance haben. Die werden in die Falle gehen. Gell, und hier siehst du, dass der antichristliche Geist das hervorbringen wird, und der ist schon da. Und jetzt kommt Offenbarung 13 und 18, wenn dann der falsche Prophet tatsächlich auftritt, völlig egal, wer das ist, dann sagt die Bibel hier etwas, Vers 13, der falsche Prophet, und es, nämlich dieses Tier, tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Die Offenbarung ist Bildersprache. Feuer vom Himmel, Pfingsten. Man kann hier genauso gut sehen, dass hier Pfingsten nachgeahmt wird. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Es sind Zeichen, versteht ihr? Zeichen. Die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert und im Leben geblieben ist, hat, ein Bild machen. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wir haben doch schon lange das Bild, das spricht. Es hat ganz harmlos angefangen. Wisst ihr, es wird immer radikaler. Inzwischen ist es so, wo die Fernseher aufkamen, haben die Gläubigen geglaubt, jetzt haben wir das Bild des Tieres. Die haben ja nicht gewusst, was später kommt. Die haben nicht gewusst, dass dann die Computer kommen. Und die haben ja nicht gewusst, dass die Smartphones kommen. Dass du gar nicht mehr das Bild aufhängen musst oder aufstellen musst. Du hast es inzwischen in der Hosentasche. Du hast es in der Handtasche. Das ist überall dabei. Vom kleinsten Kind bis zum ältesten Kreis. Jeder hat so ein Ding. Wisst ihr, das Bild packt uns. Und er sagt, das Bild wird gekoppelt sein mit Zeichen und Wunder. Wisst ihr, und von daher ist einfach das, was der Herr Jesus hier uns zeigt, von letzter Bedeutung. Man muss aufpassen, dass man nicht in die Falle geht. Man muss immer sich bewusst sein. Hebräer 2, 3 und 4. Die Zeichen waren für den Messias. Die Zeichen waren für die Zeit der Apostel. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben, wir leben im Wort Gottes. Und am Schluss kommen die echten Zeichen der Apostel, Zeichen, Wunder und Kräfte, kommen am Schluss als betrügerische Fälschungen des Antichristen, kommen auf die Erde zurück. Das heißt, wir werden eine Zeit kriegen wie zur Apostelzeit. Wir werden eine Zeit der Zeichen und Wunder bekommen, ist gar keine Frage. Ist ja teilweise begonnen, ist ja Charismatik, wo ich habe Leute gesehen, die haben eine Geistestaufe bekommen mit Zeichen, die waren nicht mal bekehrt. Also hier hast du schon die Anfänge, bloß das ist sicher nur ein harmloser Anfang im Vergleich zu dem, was alles kommen wird. Und man muss hier einfach sehen, das, was der Jesus hier sagt, er sagt, diesem Geschlecht wird kein Zeichen gegeben werden. Er sagt, sondern ihr müsst was ganz anderes tun. Er sagt, A, Jona, ihr müsst Buße tun. B, die Königin von Saba, ihr müsst glauben. Das sind die zwei Sachen, die Gott will. Wisst ihr, und der Jesus gibt uns ja im Matthäus-Evangelium die Grundsätze, auch für die Gemeindezeit. Und jetzt, wenn du das liest, dann ist dir etwas klar. Das ist, was der Jesus getan hat, viel größer als alles, was letztendlich vorher war. Und sie, die Königin von Saba, kam, um zu hören. Das Hören aufs Wort Gottes bewirkt Glaube. Und das wiederum bewirkt Buße. Und das ist das, was Gott will. Und das ist der Grundsatz. Ich habe hier jetzt, drum sind so viele Blätter, ich habe extra einen Exkurs gemacht mit den Zeichen. Da könnt ihr alle die Zeichen nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Die beginnen auf Seite, ich denke 4 ist es, ja 4 Ende. Ich habe auch mit der Buße plus Umfeld, da gehört dann zu, dass Gottes Reichtum uns dazu führt, dass es seine Güte ist und dass es sei Geduld ist, das heißt eigentlich Waffenstillstand, das Wort, das hier benutzt wird. Die drei Dinge führen uns zur Buße. Weil das ist jetzt der nächste Punkt. Jetzt müssen wir einfach Markus 1,15 angucken. Das ist die erste Predigt Jesu, wo er predigt. Und er sagt hier was Hochinteressantes. Er sprach, die Zeit ist erfüllt. Das steht im Griechischen Kairos. Der göttliche Zeitpunkt ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Warum ist es nur nahe? Ist ganz einfach. Das Reich Gottes hat 5 Erscheinungsformen. Die erste Erscheinungsform ist im Alten Testament. Da ist sie nur verheißen. Da redet die Bibel immer nur, Daniel 7, Daniel 2, redet sie vom zukünftigen Reich des Messias. Auch Daniel 9, also in den ganzen Prophezeiungen. Auch Jesaja 2, Jesaja 11, viele Prophezeiungen. Sie sagt, es ist zukünftig. Als der Jesus kam, und er hat ja die Dämonen ausgetrieben, haben sie ja gesagt, das haben wir gesehen, die Sünde wie den Heiligen Geist, hat er zu ihnen gesagt, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also er sagt ihnen klipp und klar, ich beweise euch, dass das Reich Gottes gegenwärtig ist, indem ich Dämonen austreibe. Das hat er getan. Das Reich Gottes war jetzt da, aber nicht im Vollsinn des Wortes. Warum nicht? Weil er noch nicht am Kreuz war. Er kam jetzt, um das Entscheidende zu tun. Ans Kreuz zu gehen, für die Sünde zu sterben, die Erlösung zu schaffen. Und dann erst richtet er sein Reich auf. Das heißt, die zweite Erscheinungsform hier in die Evangelien ist das Reich Gottes nur auf die Person Jesu begrenzt. Er hat kein Reich aufgerichtet. Die wollten ja immer, als er das Brotwunder getan hat, wollten sie, dass er der König wird. Er hat es abgelehnt, weil er wusste ganz genau, ich muss zuerst das Kreuz von Golgatha, ich muss sterben, ich muss auferstehen, muss das himmlische Heiligtum, muss der Heilige Geist ausgießen, muss die Gemeinde erschaffen. Dann wird das Reich Gottes die dritte Erscheinungsform, nämlich wo ist jetzt der König heute? Er ist in uns. Und die Bibel sagt, er ist jetzt der Herr, wir sind die Sklaven. Er richtet in uns inwendig ein Reich auf und darum ist die dritte Erscheinungsform des Reiches Gottes inwendig in uns. Und hier haben wir den entscheidenden Punkt. Darum ist das Reich Gottes hier erst nahe, weil es nur ein Teil ist. Es ist nahe, weil er da ist. Aber dass jetzt die Herrschaft aufgerichtet wird, hat er noch nicht. Aber jetzt erklärt er, was da dazugehört. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist die Regel, das ist der Befehl, das ist ein Befehl. Und in Apostelgeschichte 17,30, da wird das nochmals aufgegriffen. Und zwar, ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Weil es wurde ja viel überlegt, Erwählung und so, aber das ist so eindeutig. Und zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber, das ist Zeit der Apostel, gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Das heißt, das, was Gott den Menschen sagt, ist eindeutig. Ihr sollt Buße tun und dann müsst ihr glauben. Glaube kommt durch das Hören auf das Wort Gottes, Römer 10, 17. Also hier hast du das volle Programm des Evangeliums. Und das bettet er jetzt ein und sagt, Zeichen und Wunder hat bei Jona was genutzt. Zeichen und Wunder hat bei Königin von Saba was genutzt. Bei euch wird das nichts nützen, weil ihr ein ehebrecheres Geschlecht seid. Für euch ist das Entscheidende, ihr müsst Buße tun. Wenn ihr nicht Buße tut, keine Chance. Und er sagt klipp und klar, wenn er kommt, der Messias, dann hat er zwei Befehle. Erstens tut Buße, der zweite glaubt. Und er sagt dann auch, das Evangelium wird verkündigt, es wird alle Menschen gepredigt, ihr müsst Buße tun. Das ist auch der Beweis, 1. Timotheus 2, 4, dass alle Menschen gerettet werden können. Gott geht ja nicht hin und sagt, tut Buße und die Folge von Buße ist Glaube. Und dann sagt er, ah ja, jetzt habt ihr Buße getan, aber seid nicht erwählt, dann rette ich euch nicht. Das ist völliger Irrsinn. Sondern die Bibel sagt klipp und klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun. Jetzt ist die Frage, wer auf den Befehl horcht. In Apostelgeschichte 26, 18 erklärt die Bibel, das, was der Jesus hier meint, wo er Jona anführt. Und zwar, das ist jetzt das Prinzip. Er sagt, dass er der Paulus zu den Heiden sendet, also uns, die Nichtjuden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Er sagt also klipp und klar, es geht darum, dass man geöffnete Augen hat, sich bekehrt vom Teufel weg, Vergebung der Sünde empfängt und dann das Erbe, das vollkommene Opfer bekommt. Jetzt erklärt er's. Vers 20 in der Mitte, auch den Heiden, uns, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Er sagt also klipp und klar, Buße wirkt immer Werke. Und die Juden haben den Herr Jesus gefragt, was ist das Werk, das wir tun sollen? Und dann sagt er was Interessantes. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt was, ein Befehl. Und dann sagt er, dass ihr an den glaubt, den der Vater im Himmel gesandt hat. Also das Werk, das hier getan werden soll, ist Glaube. Und er sagt klipp und klar, tut Buße und glaubt. Und das ist auch das, was in Apostelgeschichte 26 ist. Er sagt, wenn ihr wirklich Buße tut, dann werdet ihr dieses Werk des Glaubens vollführen und das wird der Buße würdig sein. Und da kommen natürlich dann draus Epheser 2,10, Werke, die dann automatisch ausgelöst werden. Das ist die zweite Sache. Apostelgeschichte 3,19 zeigt es nochmals. Und man muss das einfach sehen. Wenn jetzt uns jemand fragt, von den Kollegen, du bezeugst dem Herr Jesus oder die Nachbarn oder Leute, ja, was sollen wir tun? Ich habe mir überlegt, ob ich biblisch antworten würde. Ich habe etwas mit den Sätzen festgestellt, ich würde nicht biblisch antworten. Wenn mich jemand fragt, was soll ich tun, würde ich zu ihm sagen, du musst dich bekehren. Ich glaube, es ist 99% der Gläubigen tun würden. Aber der Paulus tut es nicht. Die Apostel tun das nicht. Er sagt was ganz anderes. Man hat es gerade gelesen. Und vor dem Paulus haben die Apostel auch nichts anderes gepredigt. Apostelgeschichte 3,19. So tut nun Buße und bekehrt euch. Wisst ihr, wir haben ein gebrochenes Verhältnis zu Buße. In unserem Unterbewusstsein steckt nur das katholische Buße, Büßen drin. Ist falsch. Buße hat mit Büße nichts zu tun. Und ich möchte jetzt mal ganz radikal hier feststellen, möchte auch aufräumen mit etwas, Buße hat mit Reue nichts zu tun. Reue kommt oft erst, wenn Buße getan ist. Nach meiner Umkehr empfand ich Reue, sagt die Bibel. Das ist ganz einfach. Buße ist ein griechisches Wort und das ist so ein zusammengesetztes Wort. Es ist im Griechischen manchmal interessant. Wir Deutsche haben keine Wörter für sowas. Buße, da hat Luther auch kein Wort gehabt. Da haben wir der Buße genommen. Buße heißt, und wir haben das als Sprache Kanaans in aller Bibel drin, man müsste wirklich den Mut haben, bei einer Neubearbeitung von der Bibel das Wort Buße wegzumachen. Und müsste sagen, Buße heißt eigentlich, ändere deine Gesinnung. Buße heißt sogar mehr, das heißt Metanoia. Meta heißt mit und nous ist die Gesinnung, die Einstellung. Also praktisch, Buße heißt, ich ändere meine Einstellung. Was meint die Bibel damit? Und zwar, ich ändere meine Einstellung mit. Das heißt, ich gehe mit etwas mit. Das heißt, meine Einstellung, die ist jetzt neutral. Ich habe doch nichts Böses getan. Ich bin doch nicht schlechter wie mein Nachbar. Versteht ihr? So denkt der normale Mensch. Ich tue Recht und scheue niemand. Wenn jemand Buße tut, dann hat Gott etwas vorgegeben. Er lässt demjenigen predigen, du bist verloren. Du bist ein Sünder. Du bist in Adam gestorben. Du bist durch und durch verderbt. Das lässt er ihm predigen. Und sobald jetzt ein Mensch mit seiner Gesinnung Gott zustimmt, also mitgeht, mit seiner eigenen Gesinnung, mit der Gesinnung Gottes mitgeht, praktisch dem zustimmt, Gott Recht gibt, dann tut er Buße. Buße heißt immer Gott Recht geben. Buße heißt immer mit dem, was Gott vorgibt, was er sagt, mitgehe. Versteht ihr jetzt, warum Buße und Höre, warum hier der Herr Jesus sagt, Jona, Buße, Königin von Saba, hören. Man kann das nicht trennen. Man kann hören und Buße tun und Bekehrung und Wiedergeburt und Glaubensleben, kann man alles nicht trennen. Hat immer mit dem Hören zu tun und Buße hat immer zu tun mit der Gesinnung. Das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger auch nach der Bekehrung Buße tun muss, weil er immer wieder seine Gesinnung mit der von Gott gleichschalten muss. Wisst ihr, ich weiß nicht, habe ich die Bibel 50 Mal gelesen oder wie oft, das Neue Testament zähle ich schon gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht dahinter, wie oft. Ich habe es mal versucht zu zählen. Ich krieg's nicht hin, weil ich habe es nicht aufgeschrieben. Aber ich kann die Bibel 1000 Mal lesen, dann muss ich sie 1001 Mal lesen. Wisst ihr warum? Hebräer 4,12. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das durch das Herz geht, weil ich dauernd darauf angewiesen bin, dass der Herr durch den Heiligen Geist das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert nimmt und durch mein Herz geht und praktisch mir zeigt, wo meine Gesinnung von der Gesinnung, die Gott erwartet, abweicht. Also das Bibellesen hat immer nur den Sinn, praktisch Buße zu tun, mich gleichzuschalten mit dem, was Gott will. Wir glauben ja immer, Bibellesen ist, dass ich mehr weiß. Du kannst alles wissen und nicht Buße tun, dann nützt sich dein Wissen gar nichts. Du kannst wenig wissen und das Wenige, was du weißt, mit Buße verbinden, dann hast du die Fülle des Segens. Also es geht beim Bibellesen darum, dass ich gleich schalte. Das ist Buße. Und darum sagt er, tut Buße und bekehrt euch. Erst wenn ich Buße getan habe, gehört habe, was Gott sagt, dann kann ich mich überhaupt bekehren. Vorher kann ich mich gar nicht bekehren. Der Herr Jesus sagt, Matthäus 3,8, und das ist ein zentraler Punkt, praktisch, wenn das jemand tut, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Da kommen Früchte, das heißt, da kommt was raus, du merkst es. Wieso, wo ich mich bekehrt habe, habe ich nicht mehr gestohlen, nicht mehr gelogen. Das war klar. Auf einer Bank, das war, wieso, auf einer Bank ist ja nicht so. Man darf ja nicht denken, dass die Bankleute die Kunden betrügen. Nee, zuerst betrügen die Bankangestellte die Bank. Steht ihr? Da hat ja ganz falsche Vorstellung. Bei uns war es vollkommen üblich, wir haben Essensmarke gehabt. Bei der Essensmarke, die war steuerbegünstigt. Da stand ganz klar drauf, du darfst so eine Essensmarke nur nehmen, wenn du in ein Lokal oder in eine Bäckerei oder eine Metzgerei, mit der die Bank einen Vertrag hat, hingehst und du musst jeden Tag das praktisch verbrauchen. Das heißt, du musst jeden Tag Essen kaufen. Weil die Bank will, dass du jeden Tag isst und der Staat will es auch. Ich habe Leute gehabt, die sind heim zum Essen, zu Mama. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben diese Dinger gesammelt, bis sie 200 so Essensmarker hatten, was völlig steuerschädlich verboten war, vor Bank her verboten war. Dann haben sie ihrer Frau die Marke gegeben, mit dem hat die beim Metzger zahlt. Der Metzger hat natürlich Bank auch betrogen, weil der hat auch gewusst, er darf nur ein Markchen nehmen. Aber der hat auch 200 genommen, weil dann ging es ums Geld. Wisst ihr, wenn jemand Buße tut, das Erste, was ich nicht mehr getan habe, ich bin ja heimgegangen zum Essen, ich habe die Essensmarke nicht mehr genommen. Mein Kassier war schockiert. Das war der sie immer seine Frau gebracht hat. Der hat zu mir gesagt, der Kopf geschüttelt. Und er sagt, ich mache dir einen Vorschlag. Einen Vorschlag zur Güte. Gib sie mir. Ich sage, nö. Genau, meine Kollegin, das war interessant, ich habe mit denen noch 20 Jahre danach einmal, habe ich mal gesprochen, mit denen ich immer noch ein gutes Verhältnis habe, dann hat sie mir gesagt, weißt du, wir haben dich reingelegt. Du hast glaubt, deine Erweisung, wo ich dann zuständig war für den Innendienst, habe ich verboten, dass man die Marke so ausgibt. Dann haben sie gesagt, wir haben dich ausgetrickst. Wir haben nach außen getan, wie wenn wir gehorsam gewesen wären. Hinterher haben wir sie alle weiter ausgegeben. Und Buße heißt ganz einfach, wenn ein Gläubiger Buße getan hat, dann ist seine Einstellung anders. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Lüge. Ein Gläubiger lügt dann nicht mehr. Ein Gläubiger betrügt dann nicht mehr. Er lebt nicht mehr in offener Sünde. Wenn er dann in eine Sünde fällt, wenn es ihm mal passiert, warum passiert's mir? Das, was Paulus schreibt, Römer 7, ich weiß, dass in mir in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das kann einmal sein. Wisst ihr, ich habe mich erwischt. Ich habe mit jemandem telefoniert. Ich wollte überhaupt nicht lügen. Ich wollte nichts Falsches sagen. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Und da ist mir was rausgerutscht, das war nicht gestimmt. Wahrscheinlich, weil ich es so oft in meinem Umfeld gehört habe, dass schon auf mich abgefärbt hat, sage ich das zu dem Kunde, wo ich aufgelegt habe, ich bin zusammengezuckt, habe gesagt, ich habe gelogen. Ich wollte aber gar nicht lügen. Ich wollte ja absichtlich dem Kunden nichts Falsches sagen. Wisst ihr, wenn ich dann aber zu meinem Jesus komme und sage, Herr, vergib mir, dann reinigt sich mein ganzes Herz durch sein Blut vollständig. Dann reinigt er mich vollständig durch sein Blut. Dann ist wieder in Ordnung. Aber ich lebe nicht mehr in Sünde. Ich gehe nicht hin als Telefon, rufe einen Kunden an mit der Absicht, den lüge ich jetzt an. Chef von mir hat einmal zu einer, weiß ich nicht, wer es war, ich glaube auch ein anderer Firmenchef, hat er gesagt, naja, mein Kaufmann ist wie erwischt, aber hat gesagt, aber eines garantiere ich Ihnen. Er wird sie nie anlügen. Auch ein großer Direktor hat einmal zu mir gesagt, ein guter Banker ist nur, der lügt, dass sich die Balken biegen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ein guter Banker ist, der das Gleiche hinkriegt, ohne zu lügen. Ja, dann denke ich, du bist verrückt. Aber eins ist klar, in dem Moment, wenn du Buße tust, ist deine Gesinnung mit der Gesinnung Gottes gleichgeschaltet. Das heißt, das, was in der Bergpredigt steht, ist jetzt die Vorgabe. Jetzt stimmst du dem einfach zu. Du lebst jetzt so. Das heißt, du veränderst dich von deinem Leben her. Wenn du einen Fehler machst, machen wir alle, dann bittest du um Vergebung und es ist wieder gereinigt. Aber deine Grundeinstellung ist durch die Bekehrung sauber. Muss aber immer wieder korrigiert werden. Kennt ihr das, wenn du Geräte hast, zum Beispiel technische, musst du die manchmal justieren, du musst sie wieder neu ausrichten, dass sie wieder funktionieren. Ich habe jetzt gehört, die Erdumlaufbahn sei durch die Tsunamis 2,5% ist Ungleichgewicht geraten. Und dann hat es Erschütterungen und Dinge gegeben, bis es wieder sich normalisiert hätte. Ist auch justieren. Und so müssen wir immer wieder gucken, dass wir Buße tun, dass wir wieder hier mit Gott in Ordnung sind. Und das sagt der Jesus. Er sagt, er braucht keine Zeichen und Wunder, sondern wenn der Königin von Saba es nötig hatte zu hören, dann müsst ihr zweimal hören, wenn ein Jona nötig hatte, praktisch durch seine Predigt zu erwarten, dass Ninive Buße tut, und die Ninivite, die war die unter dem Gericht Gottes, dann habt ihr es 100-mal mehr nötig, weil ihr seid viel schlimmer wie Ninive. Und Römer 2,4 sagt jetzt was Hochinteressantes. Ich habe das als junger Mann nicht verstanden. Da hat ein alter Glaubensvater, hat einmal bei so einer überregionalen Gebetsstunde, hat er etwas gesagt, und wir haben alle Buße verstanden unter weh, du parierst nicht, so haben wir Buße verstanden. Und dann geht der alte Mann hin und sagt strahlend, Buße ist eine fröhliche Sache. Ich bin drin geguckt wie vom Donnergerinn und gesagt, was sagt der? Buße ist eine fröhliche Sache. Römer 2,4 sagt nämlich, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Güte muss man heute schon übersetzen, weil der deutsche Sprachgebrauch das Wort vergessen hat. Güte heißt, dass es jemand gut mit mir meint. Geduld, da steht Anoche und das meint Waffenstillstand. Und Langmut, und da kennst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Damit sagt die Bibel, Gott meint es gut mit mir, er macht einen Waffenstillstand, er straft mich nicht sofort, sondern er ist langmütig, er hat unendlich Zeit manchmal zu warten, bis ich Buße tue, bis ich wieder mit ihm gleichgeschaltet bin. Und das alles ist die Güte Gottes, die darauf wartet, dass ich zur Buße komme, dass ich meine Einstellung ändere. Ist ja gigantisch, oder? Wisst ihr? Jetzt versteht ihr auch, warum der Herr Jesus die zwei Beispiele bringt. Man sagt, guckt mal die Ninivite an. Und jetzt ist was viel Größeres da, nämlich er. Wie viel mehr müsst ihr jetzt Buße tun? Und jetzt musst du die Ungläubigen sagen, wenn jemand sich bekehrt, wenn man sagt, du musst Buße tun. Normal würde der jetzt fragen, was ist Buße? Dann musst du ihm es erklären. Du musst sagen, du musst jetzt alles, was Gott sagt, annehmen. Und dann kommen da auch keine falschen Bekehrungen mehr zustande. Dann zeigst du ihm, Römer 3, ab Vers 9, dass er völlig verloren ist. Dann sagst du ihm, Römer 3, ab Vers 23, dass der Jesus alles für ihn getan hat, sein Blut für ihn vergossen hat, und dann zeigst du ihm, Vers 25, wenn er das glaubt, nämlich an das vergossene Blut, wird er gerettet. Das heißt, er kriegt das ewige Leben, wenn er Gott zustimmt. Also wenn er zugibt, dass er ein Sünder ist, zugibt, dass er selber nichts tun kann, zugibt, dass er erledigt ist und auf Gott völlig angewiesen ist, zugibt, dass er die Erlösung als Gnadegeschenk im Glauben bekommt, Gott schenkt sie ihm, und zustimmt, dass man sie nur im Glauben annehmen muss. Spuße. Wisst ihr? Und zudem führt mich Gott, wenn ich jetzt gläubig bin, dann führt mich Gott so weit, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert an meinem Herzen arbeiten lässt, dass ich immer wieder mit ihm gleichgeschaltet werde. Das sieht man in Offenbarung 2, das berühmte Sendschreiben in Ephesus. Das ist ja so. Also ich sage es mal ehrlich, das, was Ephesus hier schreibt, kann ich nicht sagen. Von mir nicht, von uns nicht. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, der Herr Jesus. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen hast. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Du hast sie als Lügner erkannt, du hast Schweres getragen, hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen, du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Wisst ihr, das ist doch die Traumgemeinde, oder? Ist doch super. Die sind doch super. Aber was sagt der Vers 4? Aber ich habe gegen dich, müsst ihr euch vorstellen, die waren mit Gott völlig in Ordnung, aber es gab einen Punkt, wo sie Buße tun müssten, wo sie mit Gott nicht gleichgeschaltet waren. Dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und jetzt geht er sogar so weit, dass er sagt, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wisst ihr, was es heißt? Es steht hier nicht, aber ich kann mir nur eines erklären, warum so eine Gemeinde aus der ersten Liebe fällt. Wisst ihr, warum? Sie hat der Herr Jesus nicht mehr gebraucht. Wisst ihr, warum sie ihn nicht mehr gebraucht hat? Sie war doch perfekt. Sie hat alles richtig gemacht. Und wir stehen in der Gefahr, Wenn wir wegen der Sünde ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir rumwackeln oder lau sind oder kämpfen, sind wir nie in der Gefahr, die erste Liebe zu verlassen. Aber wir sind in der Gefahr, wenn wir Sieg haben, wenn alles klappt, wenn wir die Leute sagen, du musst zu uns in die Gemeinde kommen, da ist super, bei uns wird das Wort Gottes gepredigt. So. Wenn wir das tun, dann ist die Gefahr, dass wir aus lauter Selbstgerechtigkeit und Hochmut, dass wir den Herr Jesus gar nicht mehr brauchen. Und dann verlässt du die erste Liebe. Und darum sagt er, darum musst du Buße tun, weil du bist dann aus der Stellung herausgefallen. Jetzt kommt was Interessantes. Sonst komme ich rasch über dich und stoße deinen Leuchter von seiner Stelle, wenn du nicht Buße tust. Das heißt, dann wird die Gemeinde untergehen. Trotz aller Rechtgläubigkeit. Das ist das Erschreckende für mich. Und darum bete ich, und ich habe nur eine Angst, ich bete, dass Gott den Leuchter vor Albstadt nicht umstößt. Wisst ihr warum? Wenn er den umgestoßen hat, dann ist aus. Das heißt, wir müssen bei allem, was gut läuft, müssen wir immer bedürftig sein. Wir müssen immer klar sein, wenn der Jesus uns nicht Gnade gibt, uns nicht dauernd reinigt durch sein Blut, wenn er nicht dauernd uns Weisheit gibt, wie wir vorwärts gehen sollen, haben wir keine Chance. Dann wird es zwar weiterlaufen, da wird alles super sein. Wisst ihr, ich habe die große Supergemeinde, die genauso war, ich habe sie alle fallen sehen. Die waren alle so gut und so rechtgläubig, dass der Herr ihren Leuchter umstoßen musste. Und das ist aber gekommen, wenn sie nicht Buße getan haben. Hätte sie Buße getan, an dem Punkt wäre nichts passiert. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast. Nikolaus, Nikolaos, Niko heißt Sieg, Laos heißt Volk. Sieg des Volkes, das heißt Masse. Also die haben nicht gemacht, was die Masse macht. Die sind nicht nur am Zeitgeist gegangen. Und ich bin manchmal auf Konferenzen, Endzeitkonferenzen, da wird dauernd gesagt, diese Verführung, jene Verführung, das ist falsch, ist alles okay. Aber in Wirklichkeit ist mein Problem ganz anders. In Wirklichkeit ist das Hauptproblem auf diesen Konferenzen, dass ich Buße getan habe, dass ich mit Gott gleichgeschaltet bin. Und die Bibel sagt, dass der Herr die hasst, aber er sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Jetzt sind wir wieder bei der Königin von Saba. Der höre, was der Geist den Gemeinde sagt. Wer überwindet? Das heißt, der Heilige Geist redet immer zu uns durchs Wort Gottes. Und geh mal hin, eine Woche, und bete mal, wenn du Bibel liest. Herr, ich lese jetzt diese Woche die Bibel anders. Bitte mach du durch das Schwert des Geistes, dass mein Herz wirklich in jedem Punkt Buße tut, dass ich überall mit deiner Gesinnung gleichgeschaltet werde. Ich garantiere dir, du wirst die Bibel anders lesen, es wird andere Dinge passieren als normal. Da passieren andere Dinge. Weil du in dem Moment das tust, was Gott will. Und dann kommt Durchbruch. Kapitel 2, 12 bis 17. Und zwar, das ist einfach, das, wie soll ich es nennen? Pergamus ist, da geht es um scharfe, zweischneidige Schwert, das letztendlich von Gott her gegeben ist. Und er sagt ihnen auch, das ist auch eine Gemeinde, die gut ist. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Also er sieht das, die ist eine schreckliche Umgebung, und dass du an meinem Namen festhältst, der Thron des Satans war übrigens ein Zeus-Altar, dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Die bleiben beim Herr Jesus, die predigen den Namen Jesus, die halten fest. Selbst wenn dann Antipas, dieser treue Zeuge, getötet wurde, den haben wir bei lebendigem Leib in einen glühenden Ofen eingesperrt und verbrennt praktisch, bei lebendigem Leib. Und er sagt klipp und klar, das ist da, wo Satan wohnt. Jetzt kommt Buße auf eine ganz andere Art. Das Apostelgeschichte 17,30 sagt, allen Menschen überall Buße zu tun. Und Offenbarung 2, 1 bis 7 ist das Persönliche. Da geht es um die Buße bei mir, um mein Herz, dass ich in Ordnung bin, dass ich nicht hochmütig bin, dass ich der Herr Jesus brauche, dass ich die richtige Haltung ihm gegenüber habe. Und jetzt kommt was ganz anderes. Jetzt kommt die Buße der Gemeinde. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Was war die Sünde Bileams? Er hat zu denen gesagt, ich kann euch nicht verfluchen, als Balak ihn holte. Dann hat er gesagt, aber es ist ganz einfach. Vermischt euch einfach mit denen ihre, also sucht eure Frauen nicht bei euch, sondern bei denen. Es hat dann Gott schon gemacht, dass die denen gefallen haut. Dann haben sie sich mit denen vermischt. Und das Zweite, die haben auch Leute, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, also zeitgeistmäßig gehen. Und jetzt sagt er, so tue ich Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Es geht nur ums Wort Gottes. Wisst ihr, da kommt was ganz anderes. Dann muss ich Buße tun, indem ich zum Beispiel der Gemeinde sage, die Sünde Bileams müssen weg. Also, dass man zum Beispiel die Leute sagt, ihr junge Leute, Sexualität vor der Ehe geht nicht. Und dass man das durchzieht, egal, ob man dann junge Leute verliert. Wenn man dann sagt, das kannst du nicht mehr bringen, das ist altmodisch, das tut heute jeder, muss sagen, nein. Dann müssen sie gehen. Wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie gehen. Das ist hier Buße. Buße bedeutet, gehorsam zu sein um jeden Preis. Selbst wenn du Leute verlierst. Und zweitens, wir gehen nicht nach dem Zeitgeist. Wir machen es nicht so, dass wir das tun, was die Leute gefällt. Wenn wir mal das tun in der Gemeinde, was die Leute gefällt, das ist Zeitgeist, können wir einpacken. Dann stößt der Leuchter dieser Gemeinde um. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste ist, ich tue persönlich Buße in meinem Leben. Und zweitens, ich muss in der Gemeinde gucken, wo Gemeinde vielleicht etwas tut, was sie nicht tun soll, oder sich Dinge öffnet, denen sie nicht öffnen soll. Und dann muss die Gemeinde Buße tun. Das muss beginnen bei den Verantwortlichen, bei den Ältesten. Und das geht dann runter bis zu den Mitarbeitern. Es geht weiter runter bis zum letzten Besucher dieser Gemeinde. Dass man dann sagt, wir wollen das nicht. Das heißt, man akzeptiert, dass Gott vorgibt, wie eine Gemeinde laufen soll und nicht ich. Wisst ihr, wenn ich sehe in der Kirchengeschichte, was da für Lehre waren, der Großteil von den Lehren, die wir als zentral in der Kirchengeschichte hatten, sind absolute Irrlehre und nicht biblisch. Wenn du das einmal siehst, die gesamte Christenheit ist zum Beispiel ab dem Jahr 180 langsam aber sicher auf vollkommene teuflische Irrlehre wie Kindertaufe aufgebaut. Das kannst du dir fast nicht vorstellen. Hat andere Gottheit, was Augustinus für Modelle zusammengereimt hat, das hat mit biblischem Befund, was Gott über sich selber sagt, nichts Geringste zu tun. Das sind diese Dinge, wo dann eine Gemeinde hingehen muss und sagen muss, halt. Aber wie man Gemeinde macht, damit ganz klar sagt, Gemeinde ist so, jeder, der wiedergeboren ist, gehört zu der Gemeinde. Wie gesagt, kommen Leute zu mir und sagen, ich gehe in die Gemeinde, dort kriegst du erst Abendmahl, wenn du getauft bist. Ich muss sagen, wo steht das? In der Sekunde, wenn du wiedergeboren bist, du bekehrst dich, du brichst durch zum Heil, du nimmst den Herr Jesus als Erlöser auf, eine Sekunde später kannst du das Abendmahl nehmen. Wisst ihr, und das, dass du sagst, du kriegst erst einmal, wenn du getauft bist, das ist letztendlich Tradition. Das ist Menschenlehre. Und das ist Pergamus. Und darum sagt er, Schwert des Geistes. Du musst hingehen, im Wort Gottes sagst, lehrt die Bibel das, was sie nicht lehrt, weg. Darum sagt Paulus, 1. Korinther 4, 6, wir dürfen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Das ist ganz wichtig. Ich darf nicht drüber hinausgehen. Da geht dann weiter. Kapitel 3. Des Sardes. Das sind lauter so Einzelbereiche. Er redet hier von den sieben Geister Gottes und sagt, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Und nun denke daran, wie du empfangen hast und bewahre es und tue Buße. Und dann sagt er, sonst komme ich wie ein Dieb über dich. Da ist jetzt was ganz anderes passiert. Das ist Gott jetzt wieder auf das Persönliche. Du hast einen Namen, dass du lebst. Das heißt, du folgst immer noch dem Herr Jesus nach, aber du hast angefangen, in Einzelbereichen hast du angefangen, die Tür aufzumachen zur Sünde. Und er sagt klipp und klar, an deine Werke sieht man, dass du einen geistlichen Sterbeprozess hast. An den Werken, da muss man nur sagen, was jemand tut, dann kann ich dir sagen, was da geistlich dahinter steckt. Am Freizeitverhalten, am generellen Verhalten, wobei es wieder das andere Extrem gibt, wo man dann ein neues Kloster aufrichtet und sich dann wieder völlig falsch zurückzieht. Schau falsch. Aber du kannst ganz klar sagen, was dreht mich um? Um was drehe ich mich mit meinem Leben? Und da siehst du, ob du hier im Sterbeprozess bist oder nicht. Wisst ihr, das fängt an, dass ich sage, eigentlich ist die Versammlung langweilig. So fängt es an. Eigentlich sagt es mir nichts. Ach, muss ich heute in die Versammlung? Ich kann auch daheim bleiben. Das sind Sterbeprozesse. Steht ihr? Sterbeprozesse. wenn du frisch bekehrt bist, muss man dich ja fast einsperren. Du würdest ja nicht nur jede Versammlung mitmachen, sondern du würdest, kennt ihr das? Du bist nur noch unterwegs. Wenn der Sterbeprozess beginnt, dann hast du kein Interesse mehr. Das ist hier der entscheidende Punkt, wo die Bibel ganz einfach sagt, es wird so sein, du musst zurückkehren zu dem, wie du empfangen hast. Wie habe ich den empfangen? Das war wie, wo ich mich bekehrt habe. Was habe ich getan bei der Bekehrung? Ich habe gehört aufs Wort Gottes. Dann habe ich das, was ich gehört habe, akzeptiert. Dann habe ich Buße getan. Dann habe ich meine Gesinnung gleichgeschaltet. Das ist es. Er sagt, du musst nichts anderes tun. Du musst wieder aufs Wort Gottes hören, akzeptiere, dass es so ist. Dann musst du Buße tun, deine Gesinnung musst dem zustimmen, musst dem Recht geben. Und sofort wirst du überwinden und kriegst wieder weiße Kleider, du wirst wieder gereinigt. Und jetzt kommt was Wichtiges. Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das heißt, wenn man hier diesen Sterbeprozess nicht stoppt, kann es passieren, dass man aus dem Buch des Lebens ausgelöscht wird, dass man abfällt. Ist gar keine Frage, verloren geht. So viel zu dem, dass nichts mehr passieren kann. Das ist eine der schlimmsten Lehren, die es gibt. Offenbarung 3,14, berühmte Sendschreiben Laodicea, da geht es ja um die Lauheit. Also das Sendschreiben hier an Sardes, das ist wieder persönlich, wieder privat. Das Sendschreiben Laodicea betrifft wieder, und jetzt haben wir eine Mischung, die Gemeinde, aber auch der Einzelne, das ist jetzt ein Mischmasch. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jetzt sagt er, ich kenne deine Werke, dass du weder heiß noch kalt bist. Er sagt, wenn du lau bist, speie ich dich aus. Das ist in Laodicea geschrieben, ich war schon in Laodicea. In Laodicea hat es drüber eine Stadt, die heißt Hierapolis. Ihr müsst euch das so vorstellen, ungefähr wie Bitz und Ebingen. So müsst ihr euch das vorstellen. Oben ist Hierapolis, da hat es Kalksinterterrasse. Das heißt, da kommt aus dem Boden heiße Quelle und dann fließt das Wasser, fließt in Bächen runter nach Laodicea. Und wenn es in Laodicea ankommt, ist es abgekühlt. Und wir sind dort gewesen, und da hat es eine Temperatur, das war im Mai, ich wollte da nicht im Juli oder August sein, das war so, du hast nur noch Durst gehabt, du warst völlig ausgelaugt, deine Feldflasche, wo du dein Wasser drin hast, war schon lang lau, es hat nämlich geschmeckt und nichts mehr, du hast nur noch Wunsch gehabt, was Kühles zu trinken, und jetzt kommt das Wasser, und ziehst du frisches Wasser, und du nimmst es in den Mund, und sagst, was das genauso ist wie deine Feldflasche, du spuckst es aus. Und der Jesus sagt, so ist ein Gläubiger, der lau ist für ihn. Schlimm, oder? Jetzt kommt es. Er sagt, du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Und du kennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das sind manche einzelne Stellen eigentlich symptomatisch, genauso wie Ephesus. Bloß, dass hier die schon abgefallen sind. Ephesus war nicht abgefallen. Aber jetzt kommt der Unterschied. Diese Leute haben genauso wenig wie Ephesus gemerkt, was bei ihnen passiert ist. Bei Ephesus war es verständlich, weil ja äußerlich alles in Ordnung war. Aber hier ist dann so weit, da ist äußerlich nicht mehr in Ordnung und sie merken es trotzdem nicht. Das, was die Bibel über die Endzeit sagt, sie merkte nichts. Wisst ihr, ich lese gerade ein Buch vom Unitarier. Das ist eine Irrlehre. Jetzt schimpft er gegen die Trinitarier. Der hat in manchen Punkten recht, in manchen hat er nicht recht, aber der schimpft und sagt, bei uns in Amerika ist es auch so, dass sowohl von Männern wie Frauen von der Kanzel gepredigt wird. Und ich denke, naja, Entschuldigung, du willst mir hier was beibringen und in der Bibel steht, einer Frau gestatte ich das Lehre nicht. Entschuldigung. Wisst ihr, das ist Laodicea. Du denkst vielleicht sogar, du bist rechtgläubig, du verteidigst bestimmte Positionen, aber du merkst schon lange nicht mehr, dass du in gravierenden, klaren Aussagen der Bibel von der Bibel abgewichen bist. Das ist Laodicea. Du merkst es nicht. Sie merkte nichts, das ist. Und was sagt er? Wunderbar. Er sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Er muss mich ins Feuer bringen, also in die Erziehung, dass ich weiße Kleider bekomme, wieder gereinigt werde durch Jesu Blut. Ich brauche Augensalbe, meine Augen müssen geöffnet werden. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Das heißt, er muss mich dann sogar züchtigen. Und jetzt sagt er, und das ist jetzt ein interessanter Punkt, so sei nun eifrig und tue Buße. Wenn ich bei mir feststelle, dass ich Laodicea Züge habe, dann muss ich eifrig werden. Dann muss ich hingehen und sagen, so, wenn ich nur einen Punkt erkenne, der Laodicea-mäßig ist, muss ich hingehen und sagen, Herr, öffne mir die Augen, gib mir Augensalbe, dass ich alles sehe, wie du es siehst. Dann bete ich und dann gucke ich das Wort Gottes. Und alles, was das Wort Gottes sagt, dem stimme ich zu. Das heißt, da muss man radikal werden. Das Laodicea geht nicht mehr, ich sage es mal vorsichtig, lässig. Das geht bloß noch ganz oder gar nicht absolut radikal. Das ist Endzeit. Schau, es sind Schreiber drin. Also da muss man radikal nach dem Wort Gottes gehen. Und jetzt ist die Zeit, wo man, was Paulus sagt, nicht übers Geschriebene hinausgehen darf, aber das, was geschrieben steht, dem muss man sich einfach unterwerfen. Und er sagt, und wenn Gott mich dann sogar in die Erziehung nimmt, mir Schweres gibt, mich züchtigt, mich straft, sagt, das ist immer nur die Liebe Gottes, der nicht will, dass ich untergehe und die Gemeinde untergehe. Gell, das ist das Herrliche. Und jetzt sind wir wieder bei Römer 2,4. Die Güte Gottes ist, die mich zur Buße leitet, wenn ich es nicht freiwillig mache, durch Erziehung. Also das ist das, was Gott letztendlich tun will. Und wenn jetzt im Geist nochmal zurückgeht zu unserem Ursprungstext. Er sagt, nicht die Zeichen, nicht die Wunder. Die waren für den Herr Jesus, für die Apostel. Wir leben nicht mehr im Schauer, sondern im Glauben. Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10,17, aus der Verkündigung, aus dem Lesen vom Wort Gottes. Wir leben da drin. Und jetzt sagt die Bibel, wahre Buße heißt, ich schalte Metanoia, ich schalte meine Gesinnung mit dem mit, also gleich, was Gott vorgibt. Das heißt, ich höre aufs Wort Gottes, was da geschrieben steht, gehe mit, nimm es an, und in dem Moment, wie ich das wirklich von Herzen tue, im Glauben, so wie ich es getan habe, als ich mich bekehrt habe, als ich wirklich Buße getan habe, er sagt ja klipp und klar, wie ihr damals wart, als ihr Buße getan habt, als ihr bekehrt wurdet, wenn er so vorgeht, sagt er, dann bricht letztendlich das wieder hinaus, und dann bin ich so, wie er will, dann bin ich neutestamentlich im gleichen Level und im gleichen geistlichen Stand wie die von Ninive, die Buße taten. Und da war der Bußprediger immer schlechterer Verfassung wie die, wo Buße getan haben. Das muss man jetzt ganz klar sagen. Und da bist du wie die Königin von Saba. Wisst ihr, was die Königin von Saba dann hat, wo sie hört? Sie war fasziniert. Ich stehe jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich lese euch bloß aus 1. Könige 10 ein paar Dinge, dass du siehst, was passiert, wenn man Buße getan hat. Dann gehen die Augen auf und dann wird was Wunderbares. Ich lese uns 1. Könige 10 ab 4. Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah. Die Bibel sagt, der Herr Jesus ist die Weisheit Gottes. Wenn du plötzlich die Weisheit Jesus siehst und das Haus, das er gebaut hat, die Gemeinde, dieses unwahrscheinliche Gebilde, dass wir in einem Geist zu einem Leben getauft sind, dass wir ein geistliches, unsichtbares Haus sind, die Speise auf seinem Tisch, was er durch die Verkündigung, durch die Ämter, durch die Gnadegabe in der Gemeinde für Speise gibt, die Wohnung seiner Knechte, die Ruhe in Christus ist das, dass wir in ihm Ruhe können, das Auftreten seiner Dienerschaft, das heißt, wie die Gläubigen dem Herr Jesus nachfolgen und ihre Kleidung, dass sie nämlich weiße Kleidung haben, dauergereinigt sind durch Jesu Blut und seine Mundschenken, das sind die Dienste, die Geistesgabe, die Gnadegabe, die Berufungen, das sind die Mundschenken. Und die Brandopfer, das ist die Ganzhingabe der Gläubigen, die er im Haus des Herrn darbrachte. Wie der Herr Jesus jemand zur Ganzhingabe bringt, dass er zum Beispiel hier im Haus für die Gemeinde arbeitet, da geriet sie außer sich vor Staunen. Wisst ihr, wenn wir Buße tun, wie die Königin von Saba, dann wird etwas passieren, werden unsere Augen aufgehen. Wir werden plötzlich alles sehen. Wir werden plötzlich fasziniert sein. Wisst ihr, was dann kommt? Dann kommt Apostelgeschichte, aber dann kommt noch was viel Wichtiges. Dann kommt Offenbarung 2. Dann kommt die erste Liebe zum Jesus zurück. Und ich denke, das will er. Wisst ihr, Jesus hat nicht umsonst die Königin von Saba genommen. Der Text sagt ja schattenbildlich alles, was man sagen kann. Das ist nicht umsonst genommen. Er sagt, du musst Buße tun und hören und dann wird es dir gehen wie der Königin von Saba. Dann wirst du aufblühen. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Danke dir, dass es die Güte des Vaters im Himmel ist, die uns immer wieder zur Buße leitet. Und wir möchten einfach erwarten, dass du das Wort, dieses Schwert des Geistes, das aus deinem Munde ausgeht, dass du das in unseren Herzen so anwendest, auch wenn wir die Heilige Schrift lesen, dass wir Augensalbe haben, geöffnete Augen, dass wir sehen, wo unsere Gesinnung abgewichen ist, wo wir bußfertig sein müssen, dass wir sie gleichschaltet, dass wir beginnen, dir zuzustimmen, dass wir alles, was du uns vorgibst, einfach annehmen, die kindlichen Glauben, uns draufstellen, dem Glauben, Wort Gottes glaubet, alles Menschliche verwerfet und dir dem Lamme folget, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade, dass so du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.